Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Eine Präsentation zu entwerfen, ohne ein Publikum vor Augen zu haben, ist so, als würde man einen Liebesbrief schreiben und ihn an wen auch immer es betrifft adressieren. Das ist ein schöner Satz, den ich mal gelesen habe. So, wie du Präsentationen erstellst, mit denen du überzeugst und vielleicht auch als Marketingleiter mehr Budget rausbekommst oder solche schönen Dinge und das auch in weniger Zeit, das ist jetzt die Herausforderung, der wir uns jetzt stellen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute aus der Kölner Nachbarschaft, kann man schon sagen, der geschätzte Stefan Kuhnert. Stefan ist Gründer von Empower. Was Empower ist, erfährst du auch gleich. Und mit Stefan werde ich jetzt darüber sprechen, wie man gute, wirksame Präsentationen erstellt. So viel als Einleitung. Schön, dass du hier bist, Stefan.
Danke, dass ich da sein darf, Robin. Hi.
So, Stefan, sind gute Präsentationen wie Liebesbriefe?
Sie sind auf jeden Fall auch sehr emotional. Ich bin ja sehr der festen Überzeugung, dass die Präsentation als solches vielleicht das Emotionalste ist, was es in der Geschäftswelt gibt. Denn bei einer Präsentation verkaufe ich mich immer ein Stück weit, meine Arbeit, meine Firma, meine Marke. Und es ist ja immer, und deswegen verbringen wir auch alle so viel Zeit mit Präsentationen, ein Moment, auf den es ankommt. Ja, und deswegen glaube ich, ist es einer der emotionalsten Momente. Von daher finde ich die Liebesbriefe-Analogie gar nicht so schlecht.
Okay, ich überlege gerade, was könnte noch emotionaler sein? Manche Budgetverhandlungen sind auch.
Stimmt, ja, die Gehaltsverhandlung ist mit Sicherheit auch sehr emotional, aber nicht immer so positiv.
Aber anderes Thema. Aber dann bleiben wir doch mal drin. Aber auch eine Gehaltsverhandlung ist ja eine Art von einer Präsentation, wenn man es mal so übertragen sieht. Aber
absolut.
Welche Formen von Präsentationen? Wir reden jetzt erstmal in erster Linie ja so dieses klassische, ich baue da was in PowerPoint, schmeiße es an die Wand und Menschen schauen drauf. So, welche Formen siehst du jetzt erstmal, die wir grundsätzlich kategorisieren sollten?
Ja, also ich würde erstmal sagen, eine Präsentation muss ja immer einen Zweck verfolgen, logisch, klar. Es ist ein No-Brainer, aber da sollte man drauf achten, zu überlegen, was will ich denn erreichen? Und ich würde sagen, in der Geschäftswelt gibt es eigentlich nur zwei valide Typen. Der eine ist, ich möchte informieren. Das ist so der typische, wir haben da ein laufendes Projekt und ich will das Management oder ein Projektteam relativ kurz und effizient über den aktuellen Status informieren. So, oder Quartalszahlen bei einer großen Firma. Da gibt's jetzt da muss ich nichts groß aufbauen, da geht's eher darum, schnell zu informieren. Da gibt's übrigens auch die klassische Pyramide, für die es kennen. Barbara Minto ist ja so eine der Koryphäen, die damals das Buch dazu auch geschrieben hat. Das heißt, es gibt diesen schönen Spruch Bluff, Bottom Line up front. Bottom Line up front heißt, sag das Wichtigste im ersten Satz, dann hast du das raus, weil der Chef oder die Chefin springt sowieso nach 5 Minuten aus dem Meeting und hat keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Das heißt, dann hat die Kernbotschaft schon mitbekommen und dann ist alles Weitere, also unterstützende Argumente und so weiter, können dann optional konsumiert werden, müssen aber nicht. So, das ist der eine Case, die informierende Präsentation. Die spannendere, würde ich sagen, ist die Überzeugungspräsentation, wo ich also jemanden überzeugen will, vielleicht mehr Budget auszugeben für meine Idee oder generell eine Idee ins Leben zu bringen oder aber auch vielleicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzuziehen bei einer Strategie. Und die Überzeugungspräsentation, die verfolgt, hat dann genau den umgekehrten Modus. Da fange ich sozusagen nicht mit der Bottomline an, sondern baue alles auf, dass am Ende mein Punch kommt und meine entscheidende Aussage.
Gibt's auch das Mittelding eigentlich? Ich überlege gerade, wenn man halt eben sagt, so, ich will eigentlich verpacke es als Informationspräsentation, aber unterm Strich will ich irgendwas verkaufen.
Ja, also ich glaube, in der Realität ist es, oder in der Praxis wird es wahrscheinlich immer so eine Kombination aus beidem sein. Ich kann also zum Beispiel mir so kleine sozusagen Trichter bauen, dass ich das sozusagen aufbaue. Und natürlich gibt es manchmal die Kernaussage am Anfang, aber dann erkläre ich schon genau so, dass ich die Leute abhole und dahin führe. Aber ich glaube, um es einfach zu halten, würde ich erstmal diese zwei Typen unterscheiden und mir dann überlegen, genau, will ich einfach nur die Info relativ kompakt rausbekommen oder habe ich ein Ziel, Leute mitzureißen? Und da muss ich einfach anders vorgehen.
Okay, sehr gut. So, jetzt haben wir schon mal gemerkt, so, der Stefan beschäftigt sich wohl mit dem Thema Präsentation ein bisschen mehr. Für alle, die Empower nicht kennen, die dich noch nicht kennen, mal kurz ein bisschen Kontext geben. Wie bist du in dieses Präsentationsthema reingeschlittert und was macht ihr eigentlich?
Genau, reingeschlittert bin ich eigentlich schon vor der Gründung meiner Firma. Ich war erstmal Unternehmensberater.
Also du hast Slides gebaut.
Ich habe Slides gebaut und Slides präsentiert, die ersten 4 Berufsjahre von morgens bis abends, 7 Tage die Woche.
Das Klischee stimmt, oder?
Also ich weiß nicht, ob es heute noch stimmt. Ich glaube schon, wenn ich unsere Kunden anschaue. Und da habe ich natürlich das Bauen gelernt, aber vor allem auch das Präsentieren. Und da haben wir auch diese 2 Präsentationstypen gehabt. Und dann habe ich vor 16 Jahren meine Firma Power gegründet. Heute machen wir Software, aber im Kontext von Präsentationserstellung. Das heißt, wir versuchen das Leben mit und in PowerPoint einfacher, effizienter zu machen. Und habe aber, glaube ich, heute in meiner Rolle als Geschäftsführer natürlich dauernd die Präsentation, wie du wahrscheinlich auch, in Teams-Calls, mit Kunden, vor Mitarbeitern, manchmal auf einer großen Bühne. Und sehr viele verschiedene Erfahrungen, glaube ich, die zumindest da in den letzten 20 Jahren eingeflossen sind.
Sehr gut. So, und jetzt haben wir auch noch einen kleinen Tool-Pitch. Kannst du noch mal eben kurz mit einbauen, weil also ich bin Empower-Heavy-User schon seit längerer Zeit, weil ich sehr viele Slides mache, weil viele Vorträge. Und das ist immer so, wenn ich eine Toolbox mache, welche Marketing-Tools sollten Leute verwenden, ist es bei mir auch immer mit drin. Deswegen finde ich es völlig legitim, dass du einmal kurz vorstellen kannst, was Empower eigentlich macht.
Okay, also in aller Kürze machen wir die Arbeit mit vor allem PowerPoint, das ist unser Fokus, einfacher, einheitlicher und effizienter. Also das ist in aller Kürze, das heißt, wie kann ich mir aus einem Baukasten an Folien, die ich schon mal erstellt habe, Thema so wie eine Art Google-Suche über alle Folien im Unternehmen, die passenden Folien schnell finden, einfügen. Wie kann ich alles 100% markenkonform machen, was ein großes Thema natürlich ist, dass ich da nicht so viel Wildwuchs habe. Und wie kann ich natürlich dabei auch Zeit sparen, weil wir immer wieder in unseren Studien sehen, wie unglaublich viel Zeit natürlich verdaddelt wird, aber das liegt ja daran, weil es so emotional und so wichtig ist. Das heißt, da einfach viel Effizienz und Effektivität im Sinne von besseren Präsentationen. Das macht Empower.
Ja, dann hast du mir auch schon ein Stichwort gegeben. Was macht denn eine gute Präsentation? Was macht eine bessere Präsentation eigentlich aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, also auch das natürlich muss ich mit dem Allgemeinplatz anfangen. Natürlich ist eine gute Präsentation auf die Zielgruppe abgestimmt. Das heißt, ich muss natürlich schon immer überlegen, wen habe ich da vor mir, wen will ich erreichen. Aber um es konkreter zu machen, ich brauche natürlich eine saubere Struktur und diesen roten Faden. Mhm. Ja, und da kommen wir genau zu diesen Typen. Informiere ich oder versuche ich zu überzeugen? Ich glaube, eine gute Präsentation hat wirklich auf mein Ziel hin eine ganz klare Kommunikation, entweder die zentrale Aussage am Anfang und dann kommen klar belegbare, unterstützende Aussagen und Gründe oder Beispiele. Oder aber ich habe einen klaren Aufbau, wenn ich überzeugen will, von allgemein zuspitzen und am Ende kommt meine Aussage. Ich glaube, viel zu häufig haben wir so ausufernde Präsentationen, die ganz viel Zeug erzählen, um die es gar nicht geht. Und das lenkt natürlich ab und verwirrt dann den Zuhörer.
Kennst du das auch selber, dass die größte Herausforderung ist, wegzulassen? Was sage ich nicht?
Absolut, absolut. Das ist genau das, was ich versucht habe, gerade in umständlicher, glaube ich, auch zu sagen. Genau dieses Weglassen. Und man hat ja oftmals, weil man sich mit dem Thema so tief beschäftigt hat, so viele wichtige Punkte, die man irgendwie, auch wenn sie auf der Folie stehen oder auch nicht, so noch nebenbei auch noch platzieren möchte. Man möchte ja zeigen, was man alles weiß und dass man sich damit beschäftigt hat. Aber da verliert man dann meist die Zielgruppe aus dem Blick. Weil die Zielgruppe muss man wo ganz anders meistens abholen. Und all diese Details sind dann eher ablenkend und verwirrend als hilfreich.
Mhm. Gehen wir mal zur Zielgruppe. So, wir haben jetzt hier in der Hörerschaft erfahrungsgemäß viele, sag ich mal, erfahrene Marketer, Marketingentscheiderinnen, Entscheider, die dann halt eben auch zum Beispiel sowas regelmäßig wie bei dem die CFO Budget durchkriegen müssen. Und sie müssen diese ganzen Sachen dann halt eben verkaufen. Also dieses Thema intern verkaufen, was man macht, gilt ja nicht nur für Marketer, sondern alle müssen das ja irgendwie regelmäßig machen. Worauf sollte ich dabei achten, dass das funktioniert, dass ich da meine Ziele, meine Wünsche durchkriege?
Mhm. Also um bei unserem einfachen Raster zu bleiben, ist natürlich schon klar die Antwort, wir reden hier von einer Überzeugungs- oder einer Präsentation, die überzeugen soll, die nicht informieren soll. Das heißt, der Kardinalsfehler wäre eben zu glauben, das ist jetzt ein Top-Manager oder eine Top-Managerin, da muss es kurz und schnell gehen. Wenn ich jetzt also, keine Ahnung, sagen würde, du Herr CFO, Frau CEO, wir brauchen 1 Million für eine TikTok-Kampagne, dann wird das wahrscheinlich in die Hose gehen. Das ist zwar die Bottomline, auf die es ankommt. Ich will diese Millionen für TikTok haben, aber die Gefahr ist, dass ich das eben nicht aufbaue, nicht denjenigen abhole. Und was dann passiert ist, ich höre, wenn ich jetzt derjenige bin, der denkt, TikTok ist ein Quatsch, dann höre ich schon gar nicht mehr zu, was jetzt folgt, sondern ich bereite eigentlich schon mein Gegenargument vor und werde kopfschütteln und sagen, eine Million und dann noch TikTok. So, das heißt, ich muss es anders aufbauen, eben überzeugend. Das heißt, ich muss erstmal eine gemeinsame Basis schaffen, die Ausgangslage. Und die wäre zum Beispiel, wie Sie ja auch wissen, haben wir inzwischen rückläufige Lead-Zahlen über unsere bestehenden Funnels. Wo auch immer, sei es Google oder Social Media. Und wir haben uns das genauer angeschaut und gemerkt, dass unsere Zielgruppe da zunehmend nicht mehr auf den Kanälen, wo wir präsent ist. Und wir haben geschaut, wo sind denn die hingegangen? Und wir haben gemerkt, dass unsere Zielgruppe inzwischen sehr verstärkt auf TikTok unterwegs ist. Mhm. Wir haben das dann auch natürlich mit Daten angereichert, können das sehen. Und deswegen kommen wir zu dem Schluss, dass wir diesen Kanal im ersten Schritt testen oder auch bespielen sollten, weil wir da unsere Zielgruppe erreichen und glauben, dass wir dann auch 20% mehr Leads wieder generieren können oder das kompensieren, was momentan fehlt. Auf TikTok brauchen wir ein Gesamtbudget von 1 Million, sonst haben wir da keinerlei Sichtbarkeit und deswegen müssen wir jetzt handeln und brauchen die Millionen, um wieder unser Wachstum zu sichern. Mal jetzt so frei Schnauze gesprochen. So, aber diese, natürlich würde so ein Meeting und so ein Pitch länger gehen, als ich das jetzt darstelle, aber vom Aufbau merkt man, ich hole denjenigen erstmal ab. Und ich muss gar nicht darüber jetzt hoffen, dass der TikTok als Idee gut findet, sondern ich erkläre ihm eher das Problem der Leads, wird er kennen. Mhm. Und sie wird verstehen, Kunden oder Konsumenten gehen woanders hin. Das kann ich auch nachvollziehen. Jetzt kommt TikTok, dieses, was ich immer so doof und albern aus den Medien fand, vielleicht, je nachdem. Und dann merke ich aber, wenn da meine Kunden sind und die das analysiert haben, dann macht es auf einmal Sinn. Das heißt, ich werde hingeführt und sage am Ende eigentlich, ja, eigentlich macht, ja, logisch. Genau. Und das ist sozusagen der gedankliche Aufbau, den ich machen muss. Also nicht sofort mit der Quintessenz raus, sondern am Ende kommt die sogenannte Punchline.
Okay, also herleiten, dass man erstmal auch die Leute da abholt mit dem Wissen, was sie haben.
Was sie haben, nicht was sie selber hat, genau.
Genau, und das ist wahrscheinlich auch eins der Hauptprobleme, oder? Dass man mit zu viel Wissen überfährt.
Ja, ja. Ganz genau, mit zu viel Wissen überfahrt und vor allem mit zu viel Detailwissen, weil das muss man auch aufpassen, dass die andere Person das vielleicht auch wirklich in der Tiefe gar nicht interessiert.
Ja, weil wir kommen bei TikTok, da können wir folgendes Targeting machen.
Ganz genau. Also das würde ich alles auch, da kommen wir wieder weglassen. Ich würde auch immer, das sage ich auch, wenn ich quasi mit Leuten, wir über Präsentation sprechen, immer sagen, lass es erstmal weg, weil es ist nicht zentral für diese Kernbotschaft wichtig. Das kannst du immer noch in den beliebten Backup-Folien haben. Meistens werden diese Backup-Folien nie gezeigt, aber es fühlt sich gut an. Man hat sie, man hat auch sein Wissen nochmal dokumentiert. Aber erstmal weglassen und lieber die Nachfrage abwarten, weil wir laufen ja auch sonst Gefahr, unsere Zuhörer totzureden, wenn die nicht uns unterbrechen. Und deswegen, ja.
Ich werde regelmäßig mit der Problematik dann konfrontiert, dass die Leute sagen, ja, was mache ich, wenn die dann was nachfragen, was ich jetzt nicht vorbereitet habe? Also bei Vorträgen auch mal die Angst, wenn irgendeine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann. So, du hast ja gesagt, Backup-Folien, vielleicht habe ich gesagt, der Stefan hat gesagt, Backup-Folien werden eh nie gebraucht, habe ich jetzt keine vorbereitet, shit. So, was mache ich denn dann?
Ja gut, also das ist natürlich immer eine mögliche Situation. Ich glaube, dass... Also manchmal ist es ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Fälle. Manchmal ist so ein Fall, da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Dann kann ich natürlich ein bisschen Zeit schinden. Ich kann ruhig mal auch 1-2 Sekunden, muss ich nicht sofort reden, auch wenn uns das sehr schwer fällt. Und ich kann gerne nochmal die Frage paraphrasieren und wiederholen, ob ich es richtig verstanden habe. Manchmal hilft mir das schon, einfach diesen kurzen Moment zu haben, darauf zu antworten. Es gibt aber natürlich Fragen, wo ich schlichtweg, wie du sagst, nicht vorbereitet bin oder es nicht weiß. Ich glaube, das Einzige, was ich da sagen kann, ist, geht immer nach hinten los, wenn man irgendwas rauslabert, was nicht auf den Punkt passt oder stimmt. Weil ich glaube, man denkt oft, ach, ich weiß so viel mehr wie der, ich kann den jetzt irgendwie eine Krawatte ans Ohr quatschen. In aller Regel spüren das Menschen, wenn da jetzt quasi nichts Präzises, nicht was mit Substanz rauskommt. Und das schadet mir, glaube ich, persönlich viel mehr, als zu sagen, gute Frage, habe ich so noch nicht nachgedacht oder muss ich nochmal nachschauen, komme ich drauf zurück. Und ich glaube, da ist eine Riesenchance, weil wenn man das macht, und dann wirklich zurückkommt mit der Antwort, dann wird man einen ganz positiven Effekt erzielen, weil meistens machen das die Menschen nicht. Genau. Meistens sagen sie, nehme ich mit, komme ich nochmal zurück und höre nie wieder was davon. Aber wenn ich das mache, habe ich sogar noch, glaube ich, einen guten Eindruck erzielt bei der Person.
Also da kann man dann auch sagen, Mut zur Lücke, einfach zu sagen, du musst nicht alles reinpacken, setz dich auf den Stuhl der Zielgruppe und guck mal, was sie interessieren könnte, das bereite vor mir nicht.
Genau, würde ich sagen.
Okay, weil das ist so ein typisches Thema, wie präsentiere ich das intern, dass die Leute, oder auch sowas wie, wir haben jetzt irgendwelche Projekte intern umgesetzt, haben zum Beispiel einen Relaunch gemacht und wollen jetzt der ganzen Organisation zeigen, wie, dass wir einen Bomben-Relaunch gemacht haben. Was packe ich da so rein? Und das ist ja auch genau das, was du jetzt gerade schilderst. Also entweder informieren, das Geile nach vorne, oder überzeugen, baue es strukturiert auf, dass am Ende quasi Punchline kommt und die Leute sagen, oh, super, finden wir gut, gehen wir mit.
Genau, genau.
So. Thema Sales-Präsentationen, Vertriebspräsentationen. Wirst du wahrscheinlich, Geschäftsführer, ich auch, Geschäftsführer, wir werden ja regelmäßig mit Vertriebspräsentationen konfrontiert, denen wir dann, oder wir werden ihnen ausgesetzt, sagen wir mal so. Also ja, nicht unsere eigenen, sondern die von anderen. Manche finde ich beeindruckend gut, bei manchen denke ich mir so, nach 30 Sekunden, kann ich hier raus aus dem Termin? So. Wie ist deine Erfahrung? Wann ist eine Sales-Präsentation eine gute Präsentation? Nehmen wir an, wir wollen ein neues Produkt einführen. Ihr macht jetzt hier halt eben Empower nicht nur für PowerPoint, sondern für Google Presentations, was ich übrigens sehr gut fände, by the way. Also, wie gehe ich da vor?
Ich glaube, also natürlich ist es vom Aufbau offensichtlich natürlich wieder die Kategorie überzeugende Präsentation. Ich muss also schauen, wo kann ich denjenigen, wo ich was verkaufen will, abholen. Also Zielgruppenorientierung. Und ich glaube, dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, das habe ich auch ganz oft bei solchen Pitches. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, die kommen jetzt nicht unbedingt mit der Bottomline zuerst, aber die kommen mit so unnötig vielen Details, die ich nicht kenne. Und die Problematik, wir hatten jetzt neulich so einen Fall, da haben wir, es war irgendein Redaktionstool, ich kann es nicht mehr genau sagen, es war ein Redaktionstool, um unsere ganzen Artikel in Handbüchern und alles zentral zu managen. Und unser Team, was sich damit beschäftigt, hat da auch klar gesagt, hey, wir brauchen so ein Tool und entsprechend auch dann so eine Lösung von einem Anbieter. Aber dieser Pitch, der driftete sofort in funktionale Details ab. Und da habe ich mich aus meinen alten Zeiten wieder erkannt, weil wenn ich unsere Software vorgepitcht habe, war ich genauso, ich wollte jede Funktion zeigen, weil ich jede so genau kannte und so cool fand. Und der Gegenüber, in dem Fall war ich der Gegenüber, ich kannte diese Problematik gar nicht und habe einfach relativ schnell, bewusst oder unbewusst, auf Durchzug geschaltet und habe es ertragen, weil ich so ein höflicher Typ bin. Ich sage dann nicht Stopp, langweilig, sondern ich sitze es dann aus. Aber dann gehe ich natürlich verloren als Zuhörer. Das heißt, ich glaube, um eine gute Sales-Präsentation zu machen, genau wie bei der Überzeugungspräsentation für mein Marketingbudget für TikTok, um bei dem Beispiel zu bleiben, muss ich überlegen, was muss der andere wissen? Ja, und dann lieber spitz auf den Punkt kommen und dann diese Zeit für Fragen, weil ich glaube, oft denken wir so, ja, die Fragen und Antworten ist nur so ein unnötiges Ding am Ende. So, nein, wenn ich kurz präsentiere, habe ich plötzlich viel Zeit für Fragen und Antworten und das ist eigentlich auch gut so, weil dann verstehe ich, wenn ich kurz und knackig einem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin das präsentiere, dann wird die Fragen haben und dann kommen ja die spannenden Punkte raus, dann kommen Einwände oder die Punkte, die die Person interessieren. Das kann ich ja vorher immer nur grob erahnen. Also auch wieder kurz und knackig und ganz viel überlegen, was wird die Person überhaupt wissen zu dem Thema.
Und ganz wichtig, den Punkt, den du jetzt gerade noch sagst, Thema Q&A, wenn das Meeting auf eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde angesetzt ist, guck, dass 10 Minuten Puffer mal mindestens irgendwie drin sind.
Mindestens, ja.
Weil die Leute finden ja auch Meetings, glaube ich, besser, wo sie selber Redeanteil haben und nicht einfach nur Druck betankt werden.
Genau, genau. Das ist übrigens, weil du gerade sagst, der Redeanteil ist ein ganz entscheidender Punkt. Je nach Präsentationstyp kann ich natürlich auch interaktive Elemente einbauen. Das ist natürlich der Klassiker, dass ich Fragen stelle. Das machen wir auch in Vorträgen, glaube ich, gerne. Nicht wahr? Wenn man jetzt von einer Gruppe spricht, also von einer größeren, dann macht man mit Handzeichen, weil die Idee ist ja nicht, dass man jetzt wirklich wissen will, was die Leute alle einzeln abstimmen. Die Idee ist ja die Aktivierung des Gehirns. Wenn ich eine Frage gestellt bekomme, muss ich nachdenken. Dann kann ich nicht über irgendwas anderes nachdenken. So, das ist ja so ein bisschen der Trick. Der ist auch super. Nur, man muss natürlich aufpassen, ich kann jetzt dem Geschäftsführer einen Pitch nicht allzu viel fragen. Also je nach Typ muss ich ein bisschen aufpassen. Aber dieser Redeanteil, das ist ja genau der Punkt. Leute und gerade Geschäftsführer, uns wahrscheinlich eingeschlossen, mindestens mal mich, reden auch gerne, wie man merkt. Und ja, das tut gut, auch reden zu können. Deswegen würde ich sagen, der Q&A-Anteil lieber größer planen. Dann zwingt man sich kompakter zu präsentieren. Und hey, wenn das Meeting früher vorbei ist, dann finden die Chefs das oft eher positiv als negativ. Oder sie nutzen halt die Zeit für ihren eigenen Redebedarf. Auch gut.
Sehr schön. Wir haben schon ein paar Themen so jetzt angestriffen. Ich würde es gerne mal noch konkretisieren. So häufige Fehler. So, jetzt haben wir gerade schon gesagt, also ich meine, die Zeit total ausreizen, ne, sich in Details verlieren. Was fällt dir noch so auf?
Fangen wir mal die Klassiker. Die Klassiker sind natürlich auch, wie gestalte ich diese Folien? Ja, also der Klassiker ist, irgendwie viel zu viel Text, obwohl ich eigentlich gerade präsentiere. Mhm. Es immer geht oftmals schief. Dann gibt's ja da gibt's ja verschiedene, also Ausprägungen. Es gibt diese trostlose Bullet-Punkt-Folie, die so irgendwie, ich glaube 70% aller Folien habe ich mal gelesen, sind diese Bullet-Folien, weil die ja quasi so standardmäßig angeboten werden. Da haben wir einmal diese Ausprägung, ich habe ein paar Bullets aufgeschrieben, schon viel zu viel. Jetzt entweder trage ich die quasi in eigenen Wörtern Punkt für Punkt nach.
So betreutes Vorlesen.
Betreutes Vorlesen. Vielleicht lese ich zwar nicht vor, aber ich hangel mich da lang. Dann bin ich meistens, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da nach einer Minute fertig, habe alle Punkte überflogen, habe ihm gar nicht zugehört und warte, bis er endlich seine Ausführungen beendet. Ja. Das heißt, so das ist ein Effekt. Oder noch schräger wird's, wenn da andere Punkte stehen, wie über die er gerade oder sie redet. Gibt's auch oft das Thema, ich will ja all dieses Wissen, was ich angehäuft habe, noch darlegen. Und dann schweift die Person ab und ich denke, wie passt das jetzt eigentlich zu dem, was ich schon längst auf deiner Folie gelesen habe? Und in beiden Fällen passiert so ein Disconnect. Ich kann ja, ich selten ignoriere ich, was auf der Folie steht. Das ist, glaube ich, visuell schwierig möglich als Mensch. Ich fange also an, ich höre auf zuzuhören. So. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, wenn ich vortrage. Ich muss also, der klassische Tipp ist ja klar, wirklich wenig Text da drauf haben. 1, 2, 3 Schlagwörter. Ich sage immer, die beste Folie für einen Vortrag ist super einfach gemacht. Es ist wie die Tagesschau. Das Hintergrundbild der Tagesschau ist eine Vollfläche. Kann ich übrigens, wenn wir Shownotes haben, gerne rein. Ich habe ein Template. Funktioniert für jedes Corporate-Design.
Echt? Geil.
Ist ganz einfach.
Pack mal rein.
Einfach nur, ich habe ein vollflächiges Foto, da nehme ich einen Unsplash oder was auch immer, was passt zu dem Thema. Und dann habe ich so eine Minibox, wo 2, 3 Wörter drinstehen. Mhm. Das hilft mir, meinen roten Faden beizubehalten und gibt eine Stimmung. Aber niemand bleibt auf dieser Folie kleben, sondern jeder muss mir zuhören, um überhaupt zu verstehen, um was ich rede. Also das ist, glaube ich, so dieses viel Text, falscher Text, der nicht so passt. Das sind so die häufigsten Fehler, die ich so sehe.
Okay, ansonsten Gestaltung, Thema Corporate Design. Ja, das ist ja ein Schmerzpunkt, weswegen es euch eigentlich auch, ist auch eure Daseinsberechtigung im Endeffekt. Ja. Ich sehe es bei uns selber auch immer wieder. Es werden alte Präsentationen kopiert. Wir haben das CD ein bisschen angepasst von den Slides. Und du kriegst die alten Sachen nie wieder aus einer Organisation raus. Das ist, das klebt irgendwo im, in irgendeinem Drive liegt das da und kriegst du nie wieder raus. Oder geht das? wie werde ich den Scheiß los?
Ich sag mal, du hast schon gesagt, unsere Daseinsberechtigung. Von daher habe ich dir keine Lösung oder den Zuhörern keine Lösung parat, die jetzt nicht irgendwie in Schleich oder offensichtlicher Werbung für unser Produkt endet. Ja, wir haben Funktionen gebaut, die eben entweder alte Folien konvertiert auf ein neues Design oder eben alte Folien mit einer Art Design-Check überprüft und Fehler ausmerzt. Oder aber eben natürlich ja generell beim Neuerstellen sicherstellt, dass nicht überhaupt erst auf der alten Vorlage angefangen wird. Das ist ja auch die Realität, gerade in großen Unternehmen. Da hat sich jeder so seine eigene Insel geschaffen, seine eigene Vorlage. Und die Änderungen, die zentral im Intranet bereitgestellt werden, kommen nie an, sondern die sind nur im Marketing-Team
da. Sollen die da hinten mal machen, ist mir doch egal.
Genau. Und natürlich ist ja immer die Frage, ist es wichtig? Und da, also ist natürlich klar, was meine Meinung zu ist. Ich glaube, dieser Touchpoint-Präsentationen ist halt ein extrem wichtiger Touchpoint. Weil wo verbringe ich denn als potenziell, als Interessent einer Dienstleistung oder einer Firma, gerade im B2B-Bereich ist es natürlich wichtig, wo verbringe ich denn die meiste Zeit mit dem Angebot? Nicht auf dem Social-Media-Post oder nicht irgendwo an der Werbung, die wo in einem Magazin stand, sondern wenn mir die Verkäuferin oder Verkäufer eine Unterlage schickt mit all meinen Details. Und wenn das wie Kraut und Rüben aussieht, dann ist das mit Sicherheit nicht förderlich für die Marke.
So, Thema Corporate Design, dann gibt es ja immer die schönen Masterfolien mit bestimmten Formaten. Du hast halt eben Headline mit 27 Bullet Points, als 70% nutzen das wahrscheinlich. Du hast die Titelfolie und noch irgendwie andere Formate. Was sind so Dinger, die du manchmal siehst, wo du sagst, das ist eigentlich total smart, die werden viel zu wenig genutzt? Oder wie stark sollte ich, wenn ich so ein Folienmaster anlege, auch die Leute, sagen wir ein bisschen, die Leitplanken eng setzen?
Also ich glaube, also muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel rede, weil jetzt kommt mein natürlich mein Lieblingsthema, was PowerPoint angeht oder generell Präsentationssoftware. Man muss so ein bisschen unterscheiden, die Vorlage ist die Vorlage, die ist meist zentral vorgegeben. Da sind dann so ein paar langweilige Folien, wie du gerade beschreibst, Bulletliste. Ich glaube, was spannender ist, ist eben so eine Galerie an coolen visuellen Gestaltungen, an Inspirationen zu haben. Können wir auch übrigens ein Set von uns kostenfrei in die Shownotes stellen. Und da, glaube ich, da kann man halt unglaublich viel rausholen. Da kann ich super viel Zeit sparen, wenn ich da ein paar coole habe, die ich brauche oder die ich häufig verwenden kann. Und wenn die eben halt, dann sind die automatisch auch einheitlich. Ja, wenn ich das einmal mache und einmal aufsetze. Und ich finde aber vielleicht noch so eine Lieblingsvorlage, die ich habe. Die eine ist, die ich gerne hier Thema Tagesschau. Das heißt vollflächiges Bild. Ich kann eine Präsentation wie für einen wichtigen Vortrag in 5 Minuten bauen. Weil dann nehme ich einfach nur, ich nehme diese Folie und mache immer so links, rechts abwechselnd. Dass einmal links der Text steht, auf der nächsten mit einem coolen, dezenten Animationseffekt auf der rechten Seite. Und dann springe ich quasi zwischen diesen 2 Folientypen hin und her und lade mir nur ein paar Bilder und ein paar Texte rein. Das sieht aus, als ob ich eine richtig schicke Präsentation dabei habe. Aber eigentlich war das wirklich hochgradig trivial. Solche Art von Folien und zum Beispiel eine andere, wenn wir jetzt in einem Unternehmen reden wir über eine strategische Maßnahme oder machen irgendein Announcement und da gibt's auch richtig coole, einfache Vorlagen, die sehen halt super hochwertig aus. Zum Beispiel vielleicht kann man sich's vorstellen, jetzt ein Podcast schwieriger, 3/4 ein cooles Bild und auf der linken oder rechten Seite vollflächige Farbe und dann so, wie man es in Anzeigen oder auch auf Postern sieht, dann ist dieser Text nicht so langweilig da oben, wie immer, so dieser langweilige Aufbau, sondern ich habe so eine satte Überschrift und vielleicht einen Begleittext, der so mittig daneben sitzt. Das sieht gleich aus, als ob es ein Designer im Magazin gemacht hat. Super einfaches Layout, aber damit kann ich auch unglaublich viel spielen. Ja? Mhm. Und dann kann ich super einfach auch coole Präsis bauen, ohne Agentur.
Du hast jetzt gerade auch das Thema Animationen angesprochen, dann mit Animationsübergang. So viel wie nötig, so wenig wie möglich? Oder wie schaust du da drauf? Weil manchmal sehe ich Sachen und denke mir so, das sieht richtig schön aus. Und manchmal denke ich mir so, jetzt wieder den dritten Übergang und jetzt wird es von unten nach oben geschoben, keine Ahnung. So, schwierig.
Genau, also ich würde, wie du sagst, es gibt so viel, es gibt viele Dinge, die, wenn sie zu oft eingesetzt werden, dann einfach entweder erstmal den Effekt verlieren und dann danach nerven. So, das ist, glaube ich, diese typische Ermüdungserscheinung. Und so ist bei der Animation auch, ich würde sagen, so dieses pauschale keine Animation, würde ich sagen, ist Quatsch. Ich würde sagen, gerade wenn ich doch mal eine kleine Bullet-Liste oder habe, dann sollte ich natürlich Bullet für Bullet einblenden.
Das ist, damit ich anfange zu lesen, während er spricht.
Ganz genau, ganz genau. Oder aber auch, wenn ich jetzt so diese Morph-Effekte, die wahrscheinlich viele kennen, die quasi so eine Prezi überflüssig gemacht haben, weil ich auf einmal auch so coole, die kann ich schon gut einsetzen, wenn es sinnvoll ist. Ich würde sagen, ich würde so wie meine Pause oder meine Stimme, wo will ich den Akzent setzen in einem wichtigen Punkt? So nutze ich sogar, das habe ich ernsthaft schon gemacht, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, dieser Origami-Flieger. Es gibt diesen Papierflieger, diesen Effekt, wo alle denken wahrscheinlich, das ist der peinlichste und behämmertste Effekt in PowerPoint.
Ja.
Den kann man sogar an einer Stelle einmal gezielt einsetzen, um die maximale Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? Also da kann man auch mal mutig sein. Wenn ich sonst eine ganz seriöse, dezente Präsentation habe, kann ich so einen Effekt auch nutzen, um einmal sozusagen was herzuholen. Ich sehe, du lachst. Aber wirklich, das heißt, die Kunst ist ja, das sozusagen als Überraschungsmoment zu nutzen und nicht in dieser Dauerschleife. Von daher würde ich sagen, Animation ja, nicht so oft, aber gerne das ein oder andere Mal.
Also wo du diesen Origami-Effekt sinnvoll, wo nicht irgendwie total cringe wirkt.
Brauchen wir eine eigene Podcast-Folge für. Muss ich ein bisschen länger herleiten.
Ich bin gespannt. So, jetzt sind wir schon die Animation ist ja Feinschliff, so am Ende. Wie fängst du an eigentlich? Das habe ich gerade total übersprungen. Also womit starte ich eigentlich? Titel, Folie oder mache ich mir erstmal eine Storyline? Oder so? Wie gehst du an eine Präsentation ran, wenn du wirklich bei null weißes Blatt Papier anfängst?
Ja, dann ist der einfachste Tipp, glaube ich, oder zumindest würde ich sagen, so mache ich es, zu sagen, was ist, wenn die nur eine einzige Sache, die meine Zielgruppe von dieser Präsentation mitnehmen sollen, was ist mein zentrales Ziel, was ist die eine zentrale Aussage? Und dann merke ich schnell, okay, mir geht's darum, bleiben wir bei den TikTok-Millionen. Ich will die 1 Million für TikTok bekommen. Dann ist das mein Startpunkt. Und dann kann ich auch erstmal mir, dann schreibe ich das oftmals, also ich schreibe es jetzt nicht mehr auf ein klassisches Papier, aber ich mache mir einfach Notizen in eine Notiz-App und überlege mir, welche Argumente habe ich, also ich versuche mir so ein grobes Gerüst zu machen. Und dann kann ich, glaube ich, relativ schnell, dann ordne ich die einfach an. Dann merke ich natürlich intuitiv, das muss am Ende sein, die Aussage, also wieder Thema überzeugen, informieren. Aber ich würde es erstmal so eine Art Gerüst bauen, aber diese Zentrale, das ist der Startpunkt. Was will ich hier eigentlich erreichen? Was ist mein Ziel? Und wenn ich das klar habe, dann kann ich auch immer Thema weglassen, überlegen, ist diese Information, die ich als 27. Bullet mir gerade überlege, ist die wirklich zielführend und wichtig? Oder kann ich die weglassen? So, also das würde ich so anordnen. Aber es gibt da Leute, die da unglaublich lange auf Papier oder so arbeiten. Ich würde es relativ kurz halten. Manchmal gehe ich auch in PowerPoint und mache die erste Seite einfach eine Bulletliste und schreibe mir das so runter. Dann habe ich schon eine Datei. Und wenn ich den Plan grob habe, dann fange ich an, in Folien zu denken.
Okay, also vom erstmal Ziel für sich klar haben, von da aus so rückwärts, wie könnte ich das denn herleiten mit so wenig Aufwand wie möglich und dann gucken, dass man es in Folien gießt.
Genau, ja. Genau.
Wie sieht der ein guter Abschluss aus einer Präsentation? Mein Favorit bei Vorträgen ist immer Fragen, Fragezeichen als letzte Folie.
Ich hab einen, der ist noch schlechter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann kommen noch irgendwie Applaushände oder irgendwas. Es gibt wirklich ganz, also genau, Fragen, Fragezeichen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit sind die absoluten No-Gos. Also das macht jeder und es ist furchtbar. Und das Schlimme ist, man hat nicht nur als Folie, was gruselig ist, sondern man sagt es auch. Man braucht diesen Endpunkt, nicht wahr? Dass alle wissen, jetzt ist zu Ende. Also das war's jetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also oder gruselig.
Alle wachen auf in dem Moment.
Genau. Also das finde ich wirklich ganz schlimm. Würde ich auch, weil das Ende ist natürlich so wie der Anfang, das wissen wir alle schon längst, das Wichtigste. Wie ich am Anfang starte und die Aufmerksamkeit mitnehme oder auch nicht und wie ende ich. Und was einfache Möglichkeiten? Eine einfache Möglichkeit, die ich häufig nutze, ist diese abschließende Zusammenfassung. Mhm. Und die geht immer gleich. Die passt eigentlich super zu deiner vorigen Frage. Wenn ihr nur eine einzige Sache von dieser Präsentation heute mitnehmt, dann ist es folgende. Gedanklicher Doppelpunkt und Trommelwirbel. Dann wiederhole ich das und sage das nochmal als letzten Satz. Das steht dann oft auch auf einer sehr luftigen Folie, dieses Statement. Und damit ende ich. Da merkt man dann auch, weil das war ja sehr stark eingeleitet, dass das Letzte ist, was ich sage. So, das ist ein ganz einfacher Trick. Der ist, würde ich sagen, ist nie falsch. Nicht wahr? Manchmal ist es noch eleganter, wenn ich am Anfang irgendwie eine Story aufgemacht habe, kann ich natürlich die Story am Ende auch abschließen, also wenn ich nochmal quasi, also es hängt aber sehr davon ab, wie ich es aufgebaut habe, dass ich am Ende nochmal sich so der Kreis schließt, der Bogen schließt und Bezug nehme auf das Anfangsstatement. Und der letzte Tipp, wenn das jetzt nicht passt, ist, oder je nachdem, ein Call to Action. Mhm. Ja, so wie wir es ja hier bei der Zuhörerschaft wahrscheinlich sehr gelernt haben, ich muss den Menschen ja führen, was kommt als Nächstes? Und das kann je nachdem, was ich gemacht habe, wirklich ein Appell sein. Es könnte eine Verkaufspräsentation sein, dass ich sage, warten Sie nicht länger, probieren Sie es kostenlos für 30 Tage und treffen dann Ihre Entscheidung. So, anstatt zu sagen, ja, danke und haben Sie noch Fragen.
Und dann mit dem Origami-Flieger wegfliegen lassen.
Ich weiß, da bist du jetzt hängen geblieben, jetzt müssen wir danach bearbeiten.
So, ein Thema habe ich noch, was mich sehr beschäftigt, weil wir haben es immer wieder, das Thema kollaborative Erstellung von Präsentationen. Das heißt, kennen wir auch bei Kunden, so mehrere arbeiten zusammen an der Erstellung einer Präsentation. Mhm. Das kann bei uns zum Beispiel in Pitch-Situationen sein, wenn wir halt eben, sag ich mal, Social Media, SEA, SEO, Strategie, alles halt in einem Pitch vorstellen, dann wird halt eben aus den einzelnen Bereichen zugearbeitet. Und selbst wenn wir die gleichen Folienmaster verwenden, man sieht, da ist kein roter Faden drin, man sieht, das ist von Gestaltung, Wording und so weiter, ja, immer so ein bisschen individueller. Wie kann ich gut kollaborative Präsentationen erstellen?
Gute Frage. Ich glaube, also ich sag mal, das Schöne an der Stelle ist ja, dass die Technik da inzwischen einigermaßen in der Gegenwart angekommen ist, egal ob bei Google oder die konnten es schon immer, aber auch Microsoft kriegt es ja hin, dass du zumindest mal alle parallel in einer Datei arbeiten könntest. Ist ja schon yay.
Yep.
Ist schon ganz cool.
Sind wir weiter.
Ich glaube, gerade wenn man in einer größeren Gruppe, also wir haben das natürlich auch dauernd, also wir machen einmal im Monat so ein internes Update für alle Mitarbeitenden bei uns, wo natürlich auch zig Leute reinarbeiten. Was wir da halt machen, ist, dass wir uns am Anfang, das ist dann eine Person, die für das Gesamtwerk verantwortlich ist, dann halt in der Beratung haben wir das auch so gemacht, quasi so eine Art den Rohbau aufsetzen. Und der Rohbau hat dann schon die jeweiligen Folien und auch die Kernaussagen oben drin stehen, der jeweilige Folie. Das heißt, man hat sich geeinigt, vielleicht auch in einem Meeting zu sagen, okay, das ist unsere, also Schritt 2 der Vorbereitung, ich habe ein grobes Ziel, jetzt haben wir das auf Folien runtergebrochen und dann haben wir immer, wie gesagt, damals schon eine Beratung heute, alle Folien, die am Ende drin sind, das sind dann weiße, leere Folien reingemacht mit der Überschrift. Und dann steht da natürlich dann auch klar, heute per Kommentar, früher haben wir einen Post draufgelegt, der Robin macht die 3 Folien, der Stefan macht die 6 und dann wissen alle, wo sie reinarbeiten. Ich habe jetzt natürlich dann zumindest ein Stück weit klar gemacht, dass alle im gleichen Design arbeiten und zumindest mal irgendwie vom Scope her klar sind. Das Problem natürlich, was Wording und so angeht, das kann ich damit nicht lösen. Da können wir unsere AI-Lösung könnten wir noch pitchen, die natürlich dann das Wording auch vereinheitlichen kann und optimieren kann. Aber ansonsten, ja, ein bisschen Bruch hast du wahrscheinlich immer, wenn mehr als einer dran rumfummelt.
Aber ja, find ich einen guten Punkt. Erstmal einfach die Struktur so klar wie möglich vorgeben, damit die Leute ein bisschen mehr Malen nach Zahlen machen und nicht irgendwie da komplett frei drehen. Aber du hast mir gerade noch ein schönes Stichwort gesagt, wenn ich im Moment bei dir wahrscheinlich noch häufiger im LinkedIn-Feed, weil der ja auch personalisiert ist. Es gibt, glaube ich, im Moment kein Tool, was so oft stirbt wie PowerPoint. Kann das sein? Also so in deinem Feed wahrscheinlich permanent,
es
oder?
Es ist furchtbar. Und es ist tatsächlich heute Morgen, ungelogen, heute Morgen musste ich zwei Leuten einen Kommentar, einen bitterbösen schreiben. Die haben nämlich nicht nur diese Clickbait-AI-Leute. Die haben früher Kryptos versucht zu verkaufen auf LinkedIn und jetzt versuchen sie AI-Tools jeden Tag zu verkaufen. Und da haben die doch wörtlich einen Rest-in-Peace-PowerPoint gehabt und haben, Achtung, mein Bild, weil ich habe neulich darüber gesprochen auf LinkedIn, habe also dieses Bild mit meinem Konterfei und Rest in Peace PowerPoint, so nach dem Motto mit der bekloppten Geste, und habe quasi genau das Gegenteil behauptet. Und diese Leute haben jetzt das Bild von mir genommen und haben gar nicht gemerkt, dass ich komplett anderer Meinung bin wie sie und haben dieses Bild gepostet. Und ich musste heute sagen, bitte entfernt dieses Bild, das ist mein Bild von mir und ich spreche genau das Gegenteil. Das sind diese typischen Anleitungen in 7 Minuten zur fertigen Präsentation. Und da hat einer dann seine 7 KI-Tools vorgestellt, wo man ja nur reinprompt. Da habe ich das einfach mal gemacht. Und genau die Schritte mit den Prompts, die er da gemacht hat. Und dann habe ich das Ergebnis eingehangen. Es war die schrecklichste Präsentation mit unfassbar viel Text auf weißen Folien. Ich so, wo ist jetzt irgendwie der Hack? So, also ja, PowerPoint stirbt, aber PowerPoint stirbt nicht nur seit KI, sondern die sterben schon angeblich seit 20 Jahren.
Also Prezi war ja auch so ein Sargnagel. Ja,
genau, Prezi hat damals alles verändert, da war PowerPoint tot für mindestens 1-2 Jahre, hatten sie, glaube ich, 1% Marktanteil, haben es mal erhoben. Aber ja, PowerPoint kann man mögen oder auch nicht. Ich glaube, der Punkt ist, PowerPoint ist gar nicht das Problem. Die Präsentation, was wir heute gesprochen haben, ist die Herausforderung. Ich kann in jedem dieser Tools gute Darstellung machen. Entscheidend ist es, es soll immer mich als Sprecher unterstützen und Informationen übermitteln. Und da ist das Tool eigentlich, glaube ich, sekundär, sondern vielmehr, dass wir, von mir aus auch gerne mit KI-Hilfe, uns Gedanken machen, wie können wir eine Story gut erzählen, was ist der rote Faden. Und Microsoft wird, solange Microsoft 365 in Unternehmen verbreitet ist und mit Teams und diesem ganzen Ökosystem, was sie, glaube ich, ziemlich clever jetzt aufgebaut haben, ganz lange nicht sterben. ganz lange.
Habe ich auch meine Vermutung. Ja, wie du es halt eben sagst, das Problem ist, also wenn die KI deine Präsentation ersetzen kann, dann bist du wahrscheinlich eigentlich eher die Funktion, die ersetzt werden könnte.
Ganz genau.
Also das Thema Präsentation ist meistens das Problem, nämlich das Problem sitzt vor dem Bildschirm und nicht auf dem Rechner.
Ja, genau.
So, gute Präsentationen sind wie Liebesbriefe, kann man zusammenfassend vielleicht sagen. Mit Stefan Kuhnert von Empower habe ich durchgesprochen, was eine gute Präsentation eigentlich ausmacht. Wichtigster erster Punkt, müssen wir die Zielsetzung erstmal definieren. Und wir haben die beiden Cluster. Ich habe entweder informierende oder ich habe überzeugende Präsentationen. Bei informierenden Präsentationen möchte ich, dass Leute halt schlauer sind danach. So, das heißt, da muss ich bluffen, also BLUF, Bottom Line up front, das Wichtigste vorne reinpacken, damit, falls die Leute dann doch auf der Wegstrecke irgendwie einschlafen, dass ich dann zumindest den Punkt platziert habe. Und da habe ich noch eine Frage, muss ich dir gleich noch zum Ende stellen. Ich habe da mal einen Tipp gekriegt, den fand ich extrem gut, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Das waren die informierenden Präsentationen. Wichtigste an Start. Überzeugende Präsentation, mach es andersrum. Wenn ich da nämlich die wichtigste Information, also das, worauf ich hinaus will, an den Start packe, kann es sein, dass die Leute sich sofort ihre Gegenargumente überlegen, dass sie darüber nachdenken und gar nicht erst diese Hinführung dann mitbekommen. Also das heißt, wenn du überzeugen willst, bau die Geschichte auf. Das war so ein bisschen Storytelling-Richtung, die gewohnte Welt. Also was ist die Ausgangssituation, welches Problem haben wir und wie glauben wir, dass wir das Ganze dann lösen können? Und dann am Ende die Punchline, die Call to Action. Wir glauben, deswegen müssen wir 1 Million in TikTok stecken. So ungefähr. Also ich glaube, nach diesem Podcast werden sehr viele versuchen, 1 Million für TikTok zu kriegen. So wichtig halt eben auch, sich in die Welt der Person reinzuversetzen. Welche Informationen hat sie? Welche braucht sie? Also da auch reduziert dran zu gehen und zu gucken, wie kann ich das gewünschte Ziel mit so wenig Aufwand, mit so wenigen Folien, mit so wenigen Worten wie möglich dann auch entsprechend auf die Straße kriegen. Wenn ihr auch so die Zeitplanung für eine Präsentation macht, lieber kürzer fassen. Wenn ihr eine halbe Stunde habt, sorgt dafür, dass 10 Minuten zum Beispiel halt für Q&A nachher da ist. Niemand ist böse, wenn eine Präsentation kürzer ist. Ich habe noch nie miterlebt, dass jemand sagte, oh, das hätte ja noch mal 10 Minuten länger sein können. Also insofern, kürzer fassen, so schwer es euch auch fällt. Ich kenne selber das Problem auch. Gleiches bei Sales-Präsentationen. Verliert euch nicht in irgendwelchen Features, in irgendwelchen Details, die ihr zwar total cool findet, vielleicht weil ihr sie selber mitentwickelt habt, aber für die meisten Leute ist es trivial. Die müssen halt irgendwie wissen, welches Problem da gelöst wird. Damit haben wir auch schon ein paar häufige Fehler adressiert. Also zu viel Details, zu viel Text da drauf, Bullet Points. Kein Mensch will Bullet Points. Ich habe irgendwann mal einen Satz auch gehört, Steve Jobs hätte niemals Bullet Points auf einer Folie verwendet. Und da kann man sich, glaube ich, auch ganz gut dran orientieren. Also Text reduzieren und nicht das, was da steht, auch das Gleiche sagen. Oder da steht viel Text und ihr redet über was komplett anderes. Also wenn ihr Leute verlieren wollt, dann ist das der beste Weg. Folienbaukasten, auch mit inspirierenden Elementen drin. Die Tagesschau-Folie hat Stefan angesprochen. Also großes, vollflächiges Bild, wenig Text drauf oder zwei Drittel oder drei Viertel, weiß nicht mehr, Bild, ein Drittel, zwei, ein Viertel mit Text füllen, sodass ihr da halt eben wirklich ein schönes, aufgeräumtes Design habt. Gibt den Leuten auf jeden Fall schöne Vorlagen auch an die Hand, mit denen sie sich dann auch austoben können und nicht nur diese typischen Headline und Bullet Points in ein oder zwei Spalten. Das geht definitiv besser. Fang, wenn du die Präsentation machst, mit dem Ziel an. Was will ich eigentlich erreichen? Was soll bei den Leuten hängen bleiben? Und dann, wie kann ich genau an diesem Punkt mit so wenig Zeit, so wenig Informationen wie möglich kommen und dann von da aus rückwärts arbeiten? So, Übergänge. Ja, animiere ruhig ein bisschen. Wenn du Bullet Points verwenden musst, dann bau sie bitte auf, dass die Leute nicht mitlesen können, während du sprichst, sondern immer nur die Punkte zeigen, die du gerade machst. Übergänge, man darf sogar den Origami-Flieger verwenden. Ich weiß nur nicht wann. Das müssen wir noch an einer anderen Stelle klären. Und ansonsten wichtig, den Abschluss. Fragen, Fragezeichen als letzte Folie oder vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ist leider verschwendetes Potenzial. Bau das Ende gut auf, damit es hängen bleibt. Zusammenfassung am Ende, was ist der wichtigste Punkt? Das in den Fokus stellen und dann vielleicht eine Call to Action sogar noch mit reinbauen. So, und wenn ihr Präsentationen mit mehreren Leuten zusammen erstellt, macht vorher eine klare Struktur, die die Leute in die Leute dann reinarbeiten können, dann ist das Ganze halb so schlimm. Und da muss man nachher nur halt nochmal drüber gehen. So, das war die Zusammenfassung und jetzt muss ich nochmal eine Frage stellen. Und zwar, Stefan, ich habe mal den Tipp bekommen, wenn du möchtest, dass C-Level eine Präsentation die Aufmerksamkeit schenkt, mach ein Eurozeichen drauf. Also mach auf die Folien ein Eurozeichen, die Aufmerksamkeit kriegen sollen. Hat der Pascal Fantumi mal empfohlen. Was sagst du dazu?
Da ist ganz viel Wahres dran. Ja, das war genau das in diesem Pitch, von dem ich vorhin erzählt habe. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, jetzt kommen wir endlich zum Punkt, was kostet der Spaß? Und ja, das ist in der Tat die entscheidende Information. Wir kennen das alle, wenn man Angebot von jemandem zugesendet bekommt. Alle ist immer das Gleiche. Wir gehen alle hin, öffnen das PDF und scrollen so lange bis zur vorletzten Seite. Bei der letzten sind die Unterschriften, die vorletzte ist der Preis. Alles andere wird nie gelesen, darf ich sagen. Glaube ich nicht, dass es gelesen wird, sondern vielleicht mal von demjenigen, der es beauftragt, der Verantwortung zeichnet, dass es nachher auch das ist. Aber das stimmt. Das ist wahrscheinlich genau die Kunst, dann auch entsprechende Präsentationen so aufzubauen, dass man die Spannung so lange bis zum Eurozeichen hinhält, weil natürlich das Dilemma ist, wir dürfen den Eurobetrag auch nicht sofort zeigen, weil wir dann wahrscheinlich die Leute eben, um beim TikTok-Beispiel ein letztes Mal zu bleiben, verlieren, bevor wir ihnen erklärt haben, warum das so offensichtlich sinnvoll ist.
Sehr schön. So, was habe ich in meiner Zusammenfassung vergessen? Was müssen wir noch unbedingt platzieren? Abgesehen davon, dass Sie gerne mal in die Shownotes auf Empower klicken sollen und sich das anschauen. Dann brauchst du den Pitch nicht machen. Was müssen wir noch ergänzen?
Genau, wer irgendwie interessant findet, was ich sage, kann gerne auch mich bei LinkedIn folgen.
Lohnt sich definitiv, wenn man auch mal über AI-Tools ein bisschen Rant dazu mal mitbekommen will.
Genau, die andere Seite quasi, die nicht nur alles glaubt, weg zu optimieren mit AI. Aber nee, sonst, ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen von heute gecovert und ich schicke dir noch ein paar Vorlagen, die vielleicht Spaß machen.
Sehr schön. Vielen Dank dafür. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du bis hierhin am Ball, am Ohr geblieben bist. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und auch über einen wunderbaren Kommentar dazu. Gerne weiterempfehlen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.